Fida spricht. Folge 1. Schluss mit der Zettelwirtschaft. Wie KI uns den Alltag erleichtert.
Mit der Lisa von der Fida. Was ist denn die Fida überhaupt?
Wir sind ein IT-Dienstleister mit dem Sitz in Gotha und haben auch noch weitere Standorte in Nürnberg und München. Und im Grunde machen wir alles von Softwareentwicklung bis hin zu IT-Consulting, alles, was sich jetzt um KI dreht. Wir haben eigene KI-Produkte. Wir decken eigentlich ein breites Spektrum ab.
Dein konkreter Job bei der Fida?
Ich arbeite im Marketing. Björn würde jetzt sagen, alles, was mit bunten Bällen zu tun hat, liegt in meiner Verantwortung. Aber im Grunde ja, ist es eigentlich viel mehr. Also wirklich von Veranstaltungsplanung, Social Media. Du folgst uns ja auch auf LinkedIn und siehst, was wir da regelmäßig posten. Ja, und im Grunde alles, was mit Online-Marketing zu tun hat.
Wir wollen ja nicht über Menschen reden, sondern mit Menschen reden. Du hast gerade über Björn gesprochen. Was genau machst du denn bei der Fida?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es auch ein relativ großes Potpourri an Themen ist. Bei Bewerbungsgesprächen sage ich immer, als Teil der Geschäftsleitung habe ich verschiedene Aufgaben. Kunden finden und bei Laune halten, Mitarbeiter finden und bei Laune halten. Und seit einigen Jahren beschäftige ich mich auch noch mit dem Umfeld bei uns, mit dem Thema KI. Und bin auch dafür die Innovations- und Produktentwicklung verantwortlich.
Hast du vielleicht irgendein konkretes Beispiel für eine bestimmte Software, für eine bestimmte Lösung, dass das Thema IT ein bisschen greifbarer wird?
Als Fida generell sind wir groß geworden im IT-Service-Dienstleistungsgeschäft. Das heißt, wir sind zu Kunden hingefahren, haben dort Produkte oder Systeme beim Kunden weiterentwickelt vor Ort. Man könnte vielleicht auch sagen, Customizing ist so ein Schlagwort, was man da immer wieder findet. Sind jetzt mit der Entwicklung bei KI-Produkten, ja, machen seit 2018 Forschung und Entwicklung, versuchen dort der Zeit voran zu sein, wenn man genau nimmt, und haben zum Beispiel eine Bildforensik, mit der wir erkennen können, ob Bilder durch KI generiert oder manipuliert wurden. Das ist ein relativ griffiges Beispiel, was nicht vielleicht für jeden jetzt einen Anwendungsfall in der Firma hat, aber in der heutigen Zeit sieht man ja durchaus, dass der Umgang mit gefälschten Bildern immer mehr zum Problem wird, und da haben wir eine Lösung, die dem gegenwirken kann.
Für einen IT-Dienstleister Marketing zu machen, wie fühlt sich das an?
Ich habe mein BA-Studium damals auch in der IT-Firma gemacht und ja, irgendwie bin ich da so ein bisschen hängen geblieben und das hat mich total fasziniert, einfach weil das halt so schnelllebig ist. Jeden Tag sind irgendwie neue Trends am Markt und auch die ganzen Innovationen, die da tagtäglich rauskommen, und ich finde es einfach schön, solche digitalen Produkte zu vermarkten, die man jetzt auch nicht unbedingt so anfassen kann oder ins Schaufenster stellen kann. Bei mir ist jeder Tag ein anderer. Ich habe immer unterschiedliche Aufgaben und das macht halt wirklich viel Spaß.
Wie passt denn dann ein Podcast in dieses Konzept?
Ja, viele kommen zu uns und wollen gerne irgendwas mit KI machen und haben aber keine Ahnung, wo sie starten sollen, was da für Herausforderungen sind, was das Ganze kostet. Ja, wir haben uns halt gedacht, wir nehmen das einfach so als Thema und wollen das den Leuten einfach näher bringen. KI tut nicht weh, kostet nicht viel und im Grunde kann jeder damit starten.
Noch eine Ergänzung zu dem, warum wir das hier tun, was auch eine Herzensangelegenheit ist. Wir merken immer wieder, dass Thüringer, wenn sie Dienstleistungen suchen, gerne woanders hinschauen. Das ist ein Phänomen in diesem Bundesland, dass wir sehr, sehr großartige Unternehmen haben, total tolle Innovationen, und das nicht nur im Automobilbereich, wo es vielleicht sogar noch sichtbar ist, oder im Großraum Jena, was da so alles passiert an Optronik-Themen. Es gibt auch ganz viele sehr, sehr gute IT-Dienstleister und die auch ganz tolle Arbeit und Entwicklung machen im Bereich KI, und man redet zu wenig darüber. Und das ist einer der Gründe, warum wir auch über diesen Podcast nachgedacht haben. Einfach um zu zeigen, was es für Möglichkeiten in diesem Land gibt und etwas dafür zu werben, dass man nicht in andere Bundesländer schauen muss, sondern dass man auch Wertschöpfung hier vor Ort generieren kann und es ja auch für alle von Vorteil ist, wenn man einen Dienstleister von vor Ort hat, und die Qualität haben wir.
Dann steigen wir doch jetzt genau da mal tiefer ins Thema ein. Wo fängt KI an? Wo hört sie auf? Wie definierst du KI überhaupt? Das ist ja sicherlich etwas, in Anführungszeichen, etwas mehr als ChatGPT.
Das stimmt. Man spricht ja in der Szene sehr oft von dem iPhone-Moment der KI, und das war eben, als ChatGPT öffentlich auf den Markt kam. Auf einmal war es präsent, jeder konnte es nutzen, jeder fand es gut, und es hat im Endeffekt die Welt ein Stück weit verändert. Also ungefähr so, wie Steve Jobs das erste Mal auf der Bühne mit seinem iPhone stand und ein Telefon vorgestellt hat, was Fotos machen konnte. Aus heutiger Sicht nichts Besonderes, aber damals war es natürlich ein Quantensprung. Wie ich KI definiere, ist wahrscheinlich, ich bin kein Data Scientist, ich bin kein KI-Experte in der Sinne eines Entwicklers, aber wir haben ja auch einen Podcast, der sich nicht an die Entwickler richtet, und wir wollen ja darüber sprechen auf Augenhöhe. Und mein Versuch der Definition wäre, KI, künstliche Intelligenz oder AI, der englische Begriff dazu, ist ein Stück IT, was menschliche Fähigkeiten wie Intelligenz, wie Denken, wie Gefühle nachbilden kann. Und der Unterschied zu der Generation vorher, da hat man eine klare Anweisung gehabt, wenn A eintritt, macht B. Und vielleicht hat man auch noch weitere Fälle abgebildet, aber es waren sehr klare Anweisungen. Und jetzt ist man so, dass die künstliche Intelligenz anhand von großen Daten Muster erkennen kann und aus diesen Mustern Verhaltensweisen ableiten kann. Und die Geschwindigkeit dessen, was dort möglich ist, ist tatsächlich auch gigantisch. Vielleicht ein letzter Satz dazu. Ich beschäftige mich ja nun als IT-Interessierter seit Anfang der 90er Jahre mit IT-Systemen. Damals war immer klar, was die nächste Stufe sein mag. Es gab vielleicht den nächsten Rechner, der mehr Speicher hatte. Dann kam Windows, auf einmal hat man eine Grafikoberfläche gehabt, man hat eine Maus gehabt. Das waren Dinge, die man vorher nicht hatte, und es war klar, was als nächstes kommen könnte, weil man immer so limitiert war und gehofft hat, es gibt eine Entwicklung. Für mich ist seit einigen Jahren nicht mehr klar, wie der nächste Schritt ist, weil die Entwicklung so gigantisch schnell vorangeht, dass ich mir nicht zutrauen würde zu ahnen, was in 2 Jahren vielleicht auf dem Markt schon möglich ist, was mit KI möglich ist.
Lisa, wann, wie oft und für was benutzt du KI im täglichen Arbeiten?
Also wie du schon gesagt hast, im täglichen Arbeiten, ich nutze es tatsächlich täglich, hauptsächlich um irgendwelche lästigen Themen zu vereinfachen oder mehr Zeit dadurch zu sparen. Ich im Marketing persönlich nutze es, um Texte zu erstellen, Bilder zu generieren oder auch einfach mal eine E-Mail in FIDA-GPT zu hauen. Bei uns heißt das FIDA-GPT. Ja, einfach zu sagen, hey, schreib mir das Ganze mal ein bisschen professioneller oder ergänze irgendwelche Themen.
Wodurch unterscheidet sich FIDA-GPT von anderen?
Im Endeffekt gar nicht. Mir ist an der Stelle jetzt nichts herausragend Besonderes. Es gibt viele, die das ähnlich anbieten. Das ist auch okay. Der Markt ist ja groß genug. Der Unterschied ist eigentlich, was danach kommt, wenn man kurz auf FIDA-GPT schauen kann. Es ist sozusagen die Zurverfügungstellung von ChatGPT für die Mitarbeiter eines Unternehmens, allerdings datenschutzkonform und mit zum Beispiel einem Branding, dass der Hintergrund dann ein Firmenlogo darstellt, dass man die Farben hat, dass man das Corporate Design hat. Der spannende Teil ist dann der nächste Schritt, dass man diese GPT-Lösung so anpasst, dass man weitere Anwendungsfälle dort integrieren kann. Der Einstieg ist, es überhaupt zu haben. Der nächste Schritt ist, dass man dann maßgeschneiderte Agenten hat, die Aufgabe übernehmen können. Und da haben wir ein Vorgehen, wo wir versuchen, die Probleme und die Nöte des jeweiligen potenziellen Kunden zu verstehen und mit ihm zusammen zu überlegen, wie wir dann weiter vorwärts kommen, dass wir das Projekt erfolgreich so umsetzen, dass er eine echte, ich sag mal, verallgemeine Automatisierung hat, dass er Arbeitszeit spart. Lisa hat das Wort lästige Themen angesprochen, dass man Aufgaben hat, auf die eigentlich keiner Lust hat, dass man die digitalisieren, automatisieren kann. Und das Schöne ist, wir nehmen dadurch niemanden Arbeit weg, sondern das sind die Sachen, auf die man sowieso keine Lust hat. Und wir haben ja in der Regel alle genug zu tun, als dass wir uns mit Themen beschäftigen, die man nicht mag.
Aus Sicht eines ganz normalen Konsumenten, so wie ich das bin, was sind denn so tägliche Aufgaben, die einen nerven? Was sind denn so Gebiete, wo uns die KI weiterhelfen kann?
Im Grunde sämtliche Rechercheaufgaben. Man kann gezielt die Links in ChatGPT hauen oder in unsere Lösung GPT4U und kann sagen, hey, scan mir mal die Seite und fass mir das Ganze mal zusammen. Oder auch verschiedene Webseiten einfach mal zu sagen, was macht Kunde XY und haut dann einfach die Links rein.
Eine Frage an euch beide. Die Dame fängt natürlich an. Wie sehr glaubt ihr geprüft oder ungeprüft dem, was FIDA-GPT oder irgendein anderes GPT-Format ausspuckt?
Also ich prüfe das natürlich in jedem Fall. Wenn man unsere eigene Lösung nutzt, also FIDA-GPT, das ist ja unser internes GPT4U, da ist es so, dass wir natürlich eine Wissensdatenbank dahinter gelegt haben. Und da weiß man genau, okay, was machen wir denn und was sind unsere Ziele, Unternehmenswerte und so weiter. Also das ist alles angefüttert mit unseren internen Daten. Und da bekommt man natürlich personalisiertere Antworten, als wenn ich mit normalem ChatGPT antworte, wo natürlich die Daten dann irgendwo im Nirvana landen. Darüber wollen wir jetzt erstmal gar nicht reden. Deswegen im Grunde unser FIDA-GPT, das nutze ich sehr oft, weil da weiß ich, okay, da kriege ich zuverlässige Antworten und da muss ich jetzt auch nicht alles im Detail prüfen. Bei einer normalen ChatGPT-Antwort würde ich natürlich nochmal reingehen und gucken, stimmt das alles, was jetzt hier rauskommt?
Das ist eine der Klassikerfragen. Wie sicher sind die Informationen? Und das ist ja eh alles falsch. Und früher hat man von dem sogenannten Halluzinieren gesprochen. Das heißt, die KI hat sich, wenn sie nicht weiter wusste, einfach Informationen ausgedacht. Das war ein Phänomen, was vor allen Dingen bei den älteren KI-Modellen, auch ChatGPT-Modellen oder auch, um den Fachbegriff wenigstens mal zu erwähnen, die Large Language Models, das kam durchaus öfters vor. Und dann kommt es natürlich auf den Anwendungsfall an. Wenn ich einen Sparring-Partner brauche, mit dem ich nur etwas diskutiere, dann kontrolliere ich da nichts, weil das ja im Endeffekt nur der geistige Austausch ist und ich kriege einen Hinweis, für den ich normalerweise im Workshop mit einem Kollegen zum Beispiel bräuchte. Also so kann ich statt mit Lisa jetzt einen Termin zu machen, könnte ich mit der KI zumindest schon mal Stichpunkte erarbeiten, diskutieren. Da ist ja noch kein fachlicher Hintergrund notwendig. Wenn es darum geht, suchen wir mal Adressen raus, ohne dass ich konkretere Vorgaben mache oder weitere Fachinformationen brauche, sollte man schon etwas kritisch draufschauen. Ein Begriff, der mir in letzter Zeit immer häufiger begegnet, ist dieses Schlagwort Human in the Loop. Das heißt, der Mensch sollte noch mit involviert sein, weil egal welche KI-Anwendung man hat. Und das ist momentan auch die Auffassung von sehr vielen Fachexperten, dass man da nicht drum herum kommt und dass weiterhin es jemand geben wird, der zumindest eine vorbereitete Entscheidung nochmal überprüft anschaut. Klassiker ist zum Beispiel eine medizinische Untersuchung. Die KI macht eine Anamnese, macht eine Bestandsaufnahme dessen, was der Patient hat, bespricht sozusagen mit dem Patienten das Leid und macht dann einen Lösungsvorschlag. Aber der Lösungsvorschlag übergehend einer Therapie oder einer medikamentösen Betreuung wird dann noch von einem Arzt gecheckt und dann freigegeben, was für ihn dann natürlich ein unheimlicher Zeitersparnis ist. Und gerade in Regionen, wo es vielleicht auch gar keine Ärzte mehr gibt, kann das eine Option sein, besser so als gar kein Arzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei wichtigen Themen und Entscheidungen wird es noch den Menschen brauchen, aber ich habe auf jeden Fall schon mal angedeutet, wer weiß, wo die Reise hingeht. Stand heute, wichtige Dinge kontrolliere ich noch.
Lisa, du hast gerade davon gesprochen, bei euch, beim FIDA-GPT, da liegt eine von euch angelegte Wissensdatenbank, da dahinter, auf die du dich verlassen kannst. Björn, ich übertrage das jetzt mal auf Kunden. Wenn jetzt ein Kunde kommt, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, was für eine Art Wissensdatenbank muss der denn haben, muss der denn zuliefern, damit das dann bei dem genauso zuverlässig funktioniert wie bei dir, Lisa, wo du dann sagst, da brauche ich jetzt nicht mehr die ultimative Kontrolle. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ein Beispiel, was wir auch real umgesetzt haben, was sich erstmal trivial anhört, aber dann erhebliche Zeit spart, ist ein Unternehmen, was als Personalvermittler arbeitet, bekommt sehr viele Lebensläufe. Jeder Bewerber schreibt die anders. Es gibt da kein Standardformular. Und die werden ausgelesen und es fällt ein standardisiertes Dokument raus, das immer gleich ist. Da wäre der Auftrag, das Training der KI sozusagen, diese Lebensläufe in ein bestimmtes Format zu übertragen. Und was vorher eine Mitarbeiterin vielleicht in 1-2 Stunden Arbeit machen musste, passiert jetzt mit wenigen Klicks und es kommt eine Version raus, die zumindest so ist, dass man sehr gut damit arbeiten kann, immer gleich aussieht. Oder dass man im Marketingbereich einer KI mitgibt, wie sie kommunizieren soll. Wir hatten ja das Beispiel mit dem Radio. Ist die Ansprache du, ist die Ansprache sie? Mit welchem Ton soll sie kommunizieren? Das sind Themen, die mögen auf dem ersten Blick relativ trivial sein, haben aber große Auswirkungen. Das heißt, diese Fachdatenbanken, die Lisa erwähnt hat, bestehen einfach aus konkreten Anweisungen, wie wir im Unternehmen damit umgehen wollen, was wir im Unternehmen damit machen wollen. Oder ein anderes Unternehmen hatte die Herausforderung, Rechnungen entsprechend in einem Buchhaltungssystem zu verbuchen. Das heißt, es waren Kontierungsregeln hinterlegt. Und immer wenn der eine Vorgang eintritt, soll dann ein anderer Prozess ausgelöst werden. Und das sind Dinge, die natürlich bei einem generischen GPT, was irgendwo im Internet verfügbar ist, nicht bekannt sind. Aber wenn ich diese Information mitgebe, dann umgesetzt werden können für das Unternehmen.
Das heißt, ich muss da jetzt nicht ein halbes Jahr Vorarbeit leisten und riesen Datensätze, sondern ihr filtert selber raus, was das Unternehmen braucht.
Die klassische Beraterantwort ist ja immer, es kommt drauf an. Also was soll dann tatsächlich erledigt sein und was kommt bei raus? Wenn ich natürlich den gesamten Prozess einer Verwaltung eines Unternehmens abbilde, dann bedarf es etwas mehr. Mein Data Scientist, also die Jungs, die bei uns die KI mitentwickeln, sagen auch immer, bei KI kann es auch sein, dass ein Projekt nicht realisierbar ist. Also es kann auch sein, dass es einfach nicht funktioniert, dass die Daten nicht ausreichen, dass die Datenqualität nicht schlecht ist. Wir reden immer ganz viel von Daten. Das heißt, man muss natürlich eine Datenbasis haben. Und wenn ich ein Unternehmen bin, was nur mit Zettel und Papier arbeitet, dann habe ich eigentlich erstmal ganz anderen Aufwand. Ich muss das überhaupt erstmal digitalisieren. Die Eingangsfrage, was ist für dich KI oder wie würdest du KI beschreiben? Wir haben das schöne Beispiel, nicht jeden Problemnagel kann man mit dem Hammer KI einschlagen. Manchmal reicht vielleicht auch schon ein ganz einfacher Digitalisierungsprozess, wenn es eine einfache Aufgabenstellung ist. So ist es relativ schwierig abzuschätzen, wie viel Zeit man braucht. Aber wahr ist natürlich, je mehr Zeit ich investiere, umso größer ist auch der Hebel, der rauskommt. Meistens ist es aber gut, gerade beim Thema KI vielleicht mit etwas Einfachem anzufangen, die berühmten leidigen Themen, einen einfachen Anwendungsfall zu nehmen, zu überlegen, was stört mich eigentlich die ganze Zeit, wo finde ich vielleicht kein Personal oder wo hat das Personal keine Lust drauf oder wo geht jemand in Rente? Und diese einfache Tätigkeit muss trotzdem gemacht sein, um zu versuchen, dieses Wissen in eine Datenbank einer KI bereitzustellen, dass die dann künftig automatisiert stattfindet.
Ich bin jetzt beispielsweise irgendeine öffentliche Verwaltung in einer kleineren Kommune und sage, ey Fida, ich habe wirklich noch echt viel Karteikarten und Zettelchen und so weiter. Kommen dann zwei schlaue Fida-Menschen im Anzug mit Laptops, die dann die Karteikarten abtippen. Wie stelle ich mir das konkret vor?
Also für den Dresscode ist natürlich Lisa zuständig. Ich wurde ja schon gemaßregelt heute für meinen Auftritt.
Dann fangen wir bitte mit dem Dresscode an, Lisa.
Ich wollte gerade sagen, bei uns gibt es keinen Dresscode.
Da ist die erste Frage, wie kriege ich diese Dokumente überhaupt erstmal in digitaler Form? Und dazu gibt es ja mittlerweile sehr gute Lösungen, die Dokumente sogar handschriftlich einscannt und digitalisiert. Auch da, Human in the Loop, sollte man natürlich auch mal drauf schauen, was dann wirklich passiert. Häufig hat man ja auch Themen, dass es gar kein Papier ist, sondern dass es Sprache ist. Der klassische Anrufbeantworter wird vollgesprochen. Auch da haben wir ja einen spannenden Use Case vor kurzem bearbeiten dürfen, dass man eingehende Sprachnachrichten, Anrufe auf dem Anrufbeantworter, die zumindest schon mal digital erfasst sind, auswertet, verschlagwortet und sinnvoll ablegt. Also Daten braucht man grundsätzlich schon und in irgendeiner Form muss natürlich ein Prozess auch digitaler werden, um dann rauszuschauen, was kann ich damit machen? Kann ich damit eine einfache Non-KI-Lösung bauen? Einfache Prozessgestaltung, Digitalisierung machen wir seit 40 Jahren in diesem Land? Oder ist es etwas, wo wirklich durch Mustererkennung, durch Einsatz eines Assistenten auch ein Mehrwert generiert werden kann?
Okay, was ich daraus nehme, ist die Hemmschwelle für wen auch immer als Kunden, die ist nicht riesig hoch. Ich kann erstmal zu euch kommen und sagen, das und das, ihr hört euch erstmal an, wie das Problem ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also im Grunde, wie du es beschrieben hast, unsere Kollegen kommen in das Unternehmen, hören sich erstmal an mit der jeweiligen Fachabteilung, wo das Problem in Anführungsstrichen liegt oder die Herausforderung. Und dann wird geschaut, wo kann man welchen Prozess am ehesten digitalisieren oder auch mit KI unterstützen.
Das klingt alles nach einer schönen neuen Welt. Trotzdem gibt es Menschen, die sagen, Oberobacht, KI wird eines Tages uns Menschen überflüssig machen. Jetzt gehen wir zwar ein kleines bisschen in die philosophische Richtung. Was sagt ihr den Leuten, die sagen, KI, ich habe da einfach Angst vor?
Ja, KI sollte man halt einfach als Werkzeug sehen und nicht als Ersatz für die Menschen. Uns geht es ja auch darum, nicht die Arbeitsplätze zu ersetzen oder Menschen zu ersetzen, sondern einfach die lästigen Themen zu ersetzen, dadurch, dass die Leute dann mehr Zeit für kreative Aufgaben haben oder auch für sich selbst, wenn man natürlich mit der Arbeit schneller durch ist. Ja, oder einfach für strategische Themen. Gerade in der Geschäftsleitung ist man mit dem operativen Geschäft ja beschäftigt, muss da irgendwelche E-Mails schreiben und so weiter. Das geht halt alles viel schneller. Und natürlich sollte man KI einfach nicht unkontrolliert einsetzen. Das, was wir eben schon mal kurz angerissen hatten. Man muss dennoch alles kontrollieren. Und wenn man auch Regeln vorgibt und auch sagt, wie man mit der KI im Unternehmen umgehen soll, dann denke ich, ist das für jedermann machbar.
Angst vor KI. Was sagst du so einem Menschen?
Sag mal so, man sollte einen gewissen Respekt vor KI haben. Man sollte sich aber auch die Frage stellen, wie lange kann ich es mir erlauben, dort nicht mitzumachen, wenn alle anderen es tun? Und was bedeutet das eigentlich? Nehmen wir mal wieder das Beispiel der Bildforensik. Wenn Behörden, zum Beispiel Gerichte oder die Polizei, Entscheidungen aufgrund Bilder trifft, die manipuliert wurden, wie lange kann ich es mir erlauben, keine Konter-KI sozusagen einzusetzen und zu prüfen, ob die Bilder manipuliert wurden. Es gibt eine Stadtverwaltung, die schraubt Kameras unter Bus- und Müllautos und werten so durch die regelmäßigen Wege, die hier immer abgefahren werden, ihr Straßennetz aus und erstellen sozusagen ein Straßenzustandskataster. Da stelle ich mir jetzt die Auswirkungen einer manipulativen KI relativ gering aus. Also auch da muss ich eine KI operieren lassen, weiß ich nicht. Aber selbst das sind ja lustigerweise die Fälle, die ja schon real sind. Respekt ist gut, aber wir stellen uns ja auch nie die Frage, inwieweit manipuliert der Mitarbeiter vielleicht die Prozesse. Also die KI ist das eine. Aber kann ich in den Kopf eines Mitarbeiters reinschauen? Ich möchte jetzt nicht in so eine negative Richtung reingehen, aber Respekt vor Dingen und auch Sicherheit und vielleicht auch die Ausfallsicherheit zu überlegen, was passiert denn, wenn ich mich zu sehr auf ein System eingelassen habe, egal ob es ein Mensch ist, der Kopfwissen hat, nicht abgibt und in Rente geht, oder ob es eine KI ist, die ich ein Stück weit noch beherrsche. Wir werden uns der Realität stellen müssen und diese Zeiten, wo das Internet Neuland war, sind einfach rum. Bei jeder technischen Revolution, bei jedem technischen Fortschritt gibt es Leute, die Angst davor haben und die muss man entsprechend mitnehmen, man muss sich die Ängste anhören und entsprechend kontrolliert damit umgehen.
Thema Sicherheit allgemein und die GPT-4U-Lösung im etwas spezielleren. Lisa nickt wissend.
Ja, wir hatten ja am Anfang auch die Herausforderung, jeder von uns hatte so einen professionellen ChatGPT-Account. Zum einen läppert sich das natürlich dann hoch, man hat $20 pro Monat für die Kollegen dann pro Account bezahlt, was natürlich dann auf Dauer einfach zu viel ist. Und natürlich hat man die Herausforderung, man weiß nicht, was mit den Daten passiert, wo die hingehen, wer da mitliest, wer das alles sammelt und was überhaupt damit passiert.
Also Mitarbeiter haben zum Beispiel das verwendet, um Unternehmensdaten dort hochzuladen. Also jetzt nichts Schlimmes, aber man hätte, um es verwenden müssen, zum Beispiel dann ein Dokument der Firma einfach dort hochladen können und es wäre dort ausgewertet worden.
Ja, wir haben uns dann natürlich die Frage gestellt, wie kann man das verhindern, wie kann man das Ganze datenschutzkonform machen und haben dann natürlich unsere GPT-4U-Lösung entwickelt und haben dann eben unser eigenes Feeder-GPT, was eben auch mit dieser Wissensdatenbank angereichert wurde. Wir haben die datenschutzkonforme Lösung. Also wir wissen genau, was mit den Daten, die bleiben nämlich bei uns im Unternehmen. Keiner kann da mitlesen oder irgendwas damit machen.
Lass uns vielleicht auch nochmal hinter die Kulissen blicken. Du hast gesagt, wir haben das entwickelt, das GPT-4U. Wie aufwendig ist denn so eine Entwicklung? Ich breche es mal noch weiter runter. Ich bin jetzt Spediteur, der hat einen Erstkontakt zu euch. Ihr habt euch ein Bild gemacht, egal wie die Lösung ausfällt. Ob jetzt als GPT-Lösung oder ob das auch ohne KI funktioniert. Wie aufwendig ist sowas? Und kann ich mir das auch als Mittelständler leisten?
Also ja, jeder Mittelständler kann sich das leisten. Im Grunde ist ja die Lösung extra für KMUs oder auch für Verwaltung. Ja, man denkt immer, man muss da jetzt irgendwie fünfstellige Summen in den Raum stellen, aber das ist es tatsächlich gar nicht. Also unsere Lösung ist für jedermann erschwinglich. Ja, je nachdem, was man da noch on top drauf haben möchte oder dazu haben möchte, dann muss man da noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
Einer eurer Spezialbereiche ist meines Wissens auch der Bereich Versicherungen. Was tut da eine Software, eine KI?
Bei den Versicherungen sind wir ja nicht nur mit KI unterwegs. Also da sind ja unsere ganzen Kollegen entweder als Business Consultant oder als Softwareentwickler vor Ort und sind da eben in ihren Rollen tätig. Das ganze KI-Thema kam jetzt eben erst neu auf und auch da steckt ganz, ganz viel Potenzial. Allein die Bildforensik-Lösung, die Björn vorhin kurz erklärt hat, das ist ja für die Versicherung natürlich eine Riesenherausforderung, zu schauen, worin steckt Betrug und wo nicht, welcher ist echt, welcher nicht.
Können wir das noch ein bisschen konkreter in Bilder fassen? Zum Beispiel könnte ja jemand einen Autounfall melden, der reicht ein Bild ein von meinem vermeintlich beschädigten Auto und in Wirklichkeit steht die Karre blank geputzt in der Tiefgarage. Denke ich da in die richtige Richtung? Erklärt mir das nochmal.
Ja genau, Bildbetrug ist ja durch die KI jetzt noch einfacher geworden, als es bisher schon möglich war. Bisher ging es ganz einfach durch Photoshop. Man konnte da eine Delle oder einen Kratzer oder irgendwas rein photoshoppen. Das war ganz einfach, aber durch KI ist das natürlich nochmal eine Herausforderung. Wenn wir in die Unternehmen reingehen, haben wir dann so eine kleine Präsentation dabei oder ein kleines Quiz und befragen dann immer die Leute, so denkt ihr, das ist jetzt Versicherungsbetrug oder nicht? Und tatsächlich, die meisten liegen dann daneben. Man sieht das gar nicht mehr heutzutage.
Aber darf ich dir mal eine Gegenfrage stellen? Was ist denn dein größtes Leid, wenn du tatsächlich einen Autoschaden hast?
Ich hatte Gott sei Dank lange keinen, aber ich erinnere mich dran, dass es immer sehr frustrierend war, wie lange das alles gedauert hat.
Ja, das ist ja das Erste, was einen schon frustriert, ist ja meistens schon der telefonische Erstkontakt. Jetzt nehmen wir mal den ganzen Prozess.
Die Warteschleife.
Und wir sind ja mittlerweile, und das ist jetzt keine Science Fiction, das ist real, was im Einsatz ist, kein Fiederprodukt, aber was es tatsächlich gibt, dass erstmal ein Assistent, ein KI-Assistent ans Telefon geht. Anhand der Nummer erkennt er schon, wer anruft. Da weiß, bist du ein Mann, bist du eine Frau, in welchem Alter bist du, und verwendet sozusagen ein Sprachmodell, was auf dich erstmal maximal sympathisch wirkt. Und nicht der gestresste Sachbearbeiter, der nach 10 Minuten ans Telefon geht und überhaupt keine Lust mehr hat zu telefonieren, weil er den ganzen Tag beschimpft wird. Das heißt, der gesamte Unfall wird aufgenommen, die gesamten Rahmendaten werden aufgenommen, es wird eine Fallakte erstellt, dann kriegst du per E-Mail, per SMS einen Link, wo du das Foto hochladen kannst. Dieses Foto wird theoretisch direkt von unserer Lösung Fortify überprüft, ist es ein Betrugsfall, und dann kommt es zum Sachbearbeiter, Human in the Loop. Und der Sachbearbeiter sieht den gesamten Fall, er sieht das Bild. Falls du noch in der Warteschleife hängst, kriegt er alles vorbereitet, geht dran, vielen Dank, wir haben den Fall aufgenommen, wir können die Regulierung starten. Und danach wird auch sofort erkannt, ist das Bild jetzt fertig. Und dann setzen die ganzen anderen Prozesse ein mit Mustererkennung, Regelerkennung, bist du ein langjähriger Kunde, bist du ein neuer Kunde, wie oft hast du Schaden eingereicht, das sind Sachen, die machen Versicherungen schon seit Jahrzehnten. Und dann hast du einen hoffentlich guten Prozess und auch der Versicherer hat einen guten Prozess, der schnell durchlaufen kann. Geh mal einen Schritt weiter. Stell dir vor, wenn du jetzt einen Kfz-Versicherungstarif haben möchtest, gehst du zur Versicherung A und die bietet allen, die hier sitzen, den gleichen Tarif an. Außer vielleicht von Yahoo, da gehst du aufs Vergleichsportal, aber die Tarife sind ja alle gleich erstmal. Das heißt, 25 Jahre alt, Auto, folgende Schadensgruppe und alle kriegen das Gleiche. Theoretisch könnte die KI innerhalb von sehr schneller Zeit einen individuellen Tarif erstellen, weil sie aufgrund deiner Lebensinformation, die du hast, weiß, dass du ein total zuverlässiger Mensch bist, der gesund lebt, der vielleicht wenig Alkohol trinkt, keine Drogen nimmt.
Woher weiß die das?
Ich sag mal so, das ist jetzt im Bereich Science Fiction, ein Stück weit Science Fiction. Okay. Aber je nachdem, welche Daten du von dir bereitgibst, und dann kriegst du vielleicht einen besseren Tarif als jemand anderes, der durch regelmäßigen negativen Dinge aufgefallen ist. Ich spiele ein bisschen mit den Optionen. Die Umsetzung wäre einfach. Die Frage ist halt, welche Daten bist du bereit preiszugeben?
Da kommt jetzt schon wieder der Punkt, wo ich anfange, Schiss zu kriegen. Ja. Also damit ich breche es jetzt mal ganz provokativ runter, damit ich in kurzer Zeit einen super tollen individuellen Kfz-Versicherungstarif bekomme, muss die Daten meiner elektronischen Patientenakte, sonst weiß die nicht, dass ich gesund lebe und wenig Alkohol trinke und weiß der Geier was. Ist das damit gemeint? Also weil du sagst, du musst entscheiden, welche Daten du dann so einem System zur Verfügung stellst.
Trägst du eine Smartwatch?
Ja.
Ich nicht.
Oh.
Also du hast offensichtlich weniger Angst davor als ich. Natürlich.
Darüber habe ich offen gesagt noch nie nachgedacht. Ich freue mich immer, wenn die sich freut, wenn ich meine Treppe gestiegen bin, ja.
Ja, oder dich warnt, bevor du einen Herzinfarkt bekommst oder was auch immer, die dir alles mitteilt. Der Mensch gibt natürlich ganz viele Informationen von sich preis, aber das war ja, ich sag mal so, das Zeiten des Otto-Katalogs auch nicht anders. Da hat man ja auch gesehen, wer was bestellt und daraus seine Schlussfolgerung gezogen. Und das sind alles Vertriebsprozesse, die nichts Neues sind.
Also okay, allein das Beispiel mit der Smartwatch hat bei mir jetzt Berührungsmauern eingerissen. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Danke für die Aufklärung an dieser Stelle. Ich sehe aber schon, dass sich aus dem, was wir heute hier alles so besprochen haben, eine ganze Menge Folgethemen ableiten lassen. Das klingt alles so spannend, dass ich doch gern noch wissen würde, welche spannenden Jobs gibt's denn bei euch, bei der FIDA? Weil es klingt nach einer Branche, die auf jeden Fall Zukunft hat.
Ja, also die Vielfalt bei uns ist tatsächlich recht groß, zumindest was das IT-Thema angeht. Also man kann als Softwareentwickler bei uns einsteigen, als IT-Consultant, wenn man eher so in die Beratungsrichtung geht. Man kann, wenn man sich für KI-Themen interessiert, kann man als Data Scientist einsteigen. Wenn man sich für Datenmengen allgemein interessiert, kann man als Data Engineer einsteigen. Wenn man natürlich ganz coole Themen bearbeiten will, dann kommt man zu mir ins Marketing. Unser ganzes Office, wir wachsen immer mehr, und Buchhaltung, Reisemanagement, Personal, also die verschiedensten Jobmöglichkeiten. Und man kann da entweder als Berufseinsteiger direkt vom Studium kommen, dann steigt man eben als Junior ein oder natürlich mit mehr Berufserfahrung.
Wir haben auch zwei, in der Verwaltung mindestens zwei Werkstudentinnen, aber bei den Softwareentwicklern genauso. Also auch die Möglichkeit während des Studiums gibt es natürlich.
Genau, man kann natürlich aber auch direkt als Quereinsteiger kommen, wenn man sich eben dafür interessiert und das Know-how mitbringt.
Ja, noch eine Ergänzung?
Ich hätte noch einen Cliffhanger anzubieten zur nächsten Folge. Ich hatte letzte Woche ein spannendes Gespräch mit jemandem, der sich auch sehr viel mit KI und der Zukunftsvision beschäftigt. Und der die These, dass KI mittlerweile auf einem Plateau angekommen ist und die Entwicklung langsamer voranschreitet, als ich es vermuten würde. Es geht ja immer um Training und Daten. Es gibt mittlerweile die Erkenntnis, dass mehr Daten von KI generiert wurden, als weltweit vor Einsatz der KI verfügbar waren. Da kann man mal kurz drüber nachdenken und dann können wir ja vielleicht da auch mal drüber reden.
Ich glaube, da müssen wir jetzt alle mal einen Moment drüber nachdenken und freuen uns schon sehr auf die nächste Folge. Lisa, Björn, vielen Dank für heute.
Sehr gern.
Danke.
FIDA spricht.